Es ging mir zu Herzen, denn wir haben das Wort von der Anbetung gehört. Wir haben festgestellt, dass die Leute, die zur Anbetung kamen, dass zumindest einige unter ihnen waren, die sagten, wir möchten Jesus gerne sehen. Eine Anbetung Gottes ohne Jesus als Mittelpunkt zu sehen, ist gar keine Anbetung. Und diese Menschen, die eine Hoffnung im Herzen getragen haben, sie wollten nicht nur anbeten. Sie wollten den, der die Sehnsucht ihres Herzens zu stillen vermag, den wollten sie sehen bei ihrer Anbetung. Und ich glaube, das ist der Kern der Anbetung, die wir Gott darbringen. Wenn der Herr Jesus sich nicht offenbaren kann, wir ihn nicht sehen und nicht hören, dann haben wir mit dem Verstande angebetet. Dann kommen wir aus Gewohnheit zusammen. Und was mir auffiel, war, dass der Herr ja gerade den Einzug in Jerusalem gehalten hatte. Und die ganze Volksmenge rief Hosianna, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König Israels. Und sie haben Palmzweige abgebrochen, auf die Straße geworfen und haben ihm zugejubelt. Aber dann steht ein Vers, den müssen wir alle sehr beachten. Vers 17. Die Volksmenge nun, die bei ihm gewesen war, als er Lazarus aus dem Grabe gerufen und ihn von den Toten auferweckt hatte, hatte Zeugnis für ihn abgelegt. Es waren einige, eine Handvoll Menschen unter der gewaltigen Volksmenge, die dabei waren, als Jesus Lazarus von den Toten auferweckte. Und diese Menschen nutzten ihre Gelegenheit auf dem Fest zu Jerusalem und haben von dem, was Jesus getan hat, gesprochen. Und da entstand in diesen Griechen eine Sehnsucht, diesen Jesus, der das getan hat, den wollen wir sehen. Wir sind gekommen, um anzubeten, aber wir möchten auch den sehen, den wir anbeten. Und das ist das ganze Geheimnis. Gott muss sich offenbaren können und es müssen Menschen da sein, die Zeugnis davon ablegen. Und dann muss es geschehen, wenn sie kommen, dass sie Jesus sehen, hören und erleben. So war es damals und so muss es heute sein. Wir können nicht nur hier zusammenkommen und sagen, Gott hat Großes getan. Wir können uns auf die vielen Dinge berufen, die er speziell durch den Dienst Bruder Brenhams, ja aus Gnaden, auch manches danach getan hat. Aber dann haben die Menschen ein Recht, wenn sie kommen, etwas von dem zu sehen, was Gott schon getan hat. Und sie haben ein Recht, Jesum zu sehen. Und dazu will Gott dich und mich gebrauchen, dass wir Zeugnis davon ablegen, damit in anderen das Verlangen aufsteigt. Auch das ist sonderbar, dass der Herr hier sagt, die Stunde der Verherrlichung, für den Menschensohn ist gekommen. Und wenn wir das menschlich betrachten würden, die Stunde der Verherrlichung, dann würden wir meinen, jetzt besteigt er den Thron. Jetzt beginnt die Herrschaft. Jetzt wird er derjenige sein, der gefeiert und zu seinem Recht kommt. Und direkt danach sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde hineinfällt und er stirbt, so bleibt es für sich allein. Wer kann das alles fassen? Wer kann das alles zusammenreimen? Die Stunde der Verherrlichung des Menschensohnes ist gekommen und dann kommt nichts an Verherrlichung. Dann kommt größte Schmach, größte Schande. Dann kommt das verraten werden, bespien werden, geschlagen, gemartert, gekreuzigt. Da hätten die Menschen sagen können, ist das Verherrlichung des Menschensohnes? Ihr Lieben, die Wege Gottes, und das müssen wir begreifen, sind ganz anders wie unsere Wege und seine Gedanken wie unsere Gedanken. Aber nach diesem allem kam die Verherrlichung. Und der Herr hat schon das gesehen, was nach all der Schmach kommt. Er hat ja nicht nur sein Leiden und seine Kreuzigung und seine Grablegung, er hat ja schon die Auferstehung gesehen. Er hat ja schon den Tod besiegt gesehen. Er wusste, wer er war. So meine ich, dürfen auch wir aus Gnade nicht auf uns selber schauend, sondern dem Herrn vertrauend erkennen und begreifen, was Gott aus uns gemacht hat, nämlich Söhne und Töchter Gottes, die in das Bild Jesu Christi umgestaltet werden. Ich möchte mit der Predigt heute zu Ende kommen, die wir ja schon gestern und auch vorher betrachtet haben. Und weil es da um die Versiegelung mit dem Heiligen Geist, um das Leben Jesu Christi in dir und mir geht, möchte ich doch ein Wort lesen, das Paulus an die Epheser gerichtet hat. In Epheser Kapitel 4 von Vers 25 steht, darum leget die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten. Wir sind ja untereinander Glieder. Zürnet ihr, so sündiget dabei nicht. Lasst die Sonne über eurem Zorn nicht untergehen und gebt dem Verleumder keinen Raum. Der Dieb stehle fortan nicht mehr, sondern arbeite vielmehr angestrengt und erwerbe mit seiner Hände Arbeit das Gute, damit er imstande ist, die Notleidenden zu unterstützen. Lasst keine faule Rede aus eurem Munde hervorgehen, sondern nur eine solche, die da, wo es Not tut, zur Erbauung dient, damit sie den Hörern Segen bringe. Und betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr auf den Tag der Erlösung versiegelt seid. Alle Bitterkeit, aller Zorn und Groll, alles Schreien und Schmähen sei aus eurer Mitte weggetan. Überhaupt alles boshafte Wesen, zeigt euch vielmehr gütig und herzlich zueinander und vergebt einer dem anderen, wie Gott euch in Christus vergeben hat. Folgt also dem Vorbild Gottes nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus euch geliebt und sich selbst für euch als Weihegabe und Opfer dargebracht hat, Gott zu einem lieblichen Wohlgeruch. Welch ein ermahnendes und welch ein teures Wort Gottes. Wir haben in dieser Predigt Bruder Brenhims das Zeichen gelesen und sehr viele Kostbarkeiten darin entdeckt. Nicht nur Belehrung, die eigentlich über den Heilsplan Gottes allgemein berichtet, sondern Belehrung, die dich und mich trifft, die uns anspricht und uns all die Erfordernisse vor Augen stellt, die da sein müssen bei der Wiederkunft Jesu Christi. Und er hat schon damals immer wieder betont, wie nahe wir dem Ende sind und dass der Herr nur die zubereiten kann, die seinem Ruf Folge leisten, und nur diejenigen, die bereit waren, werden eingehen in seine Herrlichkeit. Hier sagt Bruder Brenhim, wir leben in der Endzeit. Ich sehe nichts mehr, das noch aussteht. Ihr sagt, was ist mit dem Malzeichen des Tieres? Diejenigen, die den Heiligen Geist ablehnen, tragen es schon. Ihre Qual wird noch folgen. Von Anfang an sind zwei Dinge, das Malzeichen des Tieres, und ihr könnt es sofort sehen, dass Kain, nachdem er Abel getötet hatte, ihm wurde ein Zeichen an die Stirn angebracht. Er kam ja aus der Linie des Tieres, der Schlange, und daher das Malzeichen des Tieres auf dem Samen Kains von Anfang an. Aber genauso das Siegel Gottes, der Heilige Geist auf dem Samen Gottes von Anfang an. Und wir könnten das eigentlich gründlicher durchnehmen, aber ich möchte mich auf die Zitate Bruder Brenhims aus dieser Predigt einfach damit weiter fortfahren, um damit zu Ende zu kommen. Es heißt hier weiter, Gott redet die Wahrheit. Gott wird nie eine Lüge bestätigen. Diese Worte bestätigen und legen Zeugnis davon ab, dass ich euch die Wahrheit sage. Sie sind es, die von der Botschaft zeugen, die ich predige. Nicht nur deshalb, weil der Engel damals am Fluss, 11. Juni 1933, gesagt hat, deine Botschaft wird dem zweiten Kommen Christi vorausgehen, sondern weil die Werke selbst es beweisen. Wenn ihr nicht glauben könnt, dass der Engel die Wahrheit gesagt hat, so glaubet den Werken, denn die Bibel sagt, dass diese Dinge in der Endzeit geschehen werden. Sie sind es, die Zeugnis ablegen. Sie sind es, die lauter sprechen als meine Worte oder sonst etwas. Es ist sein Wort, das Zeugnis von dieser Zeit ablegt. Auch das können wir sehr gut beobachten, dass Bruder Brenhim in den früheren Jahrgängen seine Person immer mit diesem, was 1933 geschah, verbunden hat. Und er könnte es nachlesen in vielen Predigten. Und dann sagt er, so wirst du mit einer Botschaft dem zweiten Kommen Christi vorausgesandt werden. Ich bitte euch, beachtet gerade diesen Ausspruch in den Predigten nach Öffnung der sieben Siegel. Da ist das Wort du sehr oft nicht mehr drin. Da ist es nur noch, deine Botschaft wird dem zweiten Kommen Christi vorausgehen. Auch wenn der Mann Gottes, der sie brachte, nicht mehr da ist, so ist die Botschaft da und sie geht in alle Völker, Sprachen und Nationen. Und Gott richtet aus, ruft heraus und alle, die aus Gott sind, werden seine Stimme hören. Weiter, diese Generation wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Denkt nur, in derselben Nacht, in der Israel zu einer Nation gemacht wurde, kam der Engel des Herrn zu mir. Das stimmt. Wir alle rechnen oder beginnen unsere Rechnung mit Israel vom 14. Mai 1948, als es zu einem Land, zu einem Staat mit eigener Regierung wurde. Wir lassen die beiden Jahre des Überganges des englischen Mandats außer Acht. Und Bruder Brenham sagt hier, ich lese noch einmal, denkt nur, in derselben Nacht, in der Israel zu einer Nation gemacht wurde, kam der Engel des Herrn zu mir. Das war nicht am 14. Mai 1948. Das war am 7. April 1946. Und in den Augen Gottes war das andere eine Übergangszeit. Und er sagt, ihr denkt nur, in derselben Nacht, in der Israel zu einer Nation gemacht wurde, kam der Engel des Herrn zu mir. Das stimmt. Und wir alle wissen, dass Bruder Brenham den Engel der Größe nach, des Aussehens nach, sogar des Gewichtes nach beschrieben hat. Und alle Einzelheiten seines Aussehens hat er wiedergegeben in seinem Zeugnis, das er ja einige Male gab. Hier steht weiter, während wir die großen Endzeichen unserer Zeit sehen, ist es uns eine Warnung, dass die Zeit nahe gerückt ist. Oh, nehmt es wirklich ernst. Wir sollten einander lieben. Wir sollten in solch einer Liebe zueinander sein. Redet nichts Böses einer über den anderen. Wenn jemand einen Fehler begeht, so betet schnell für ihn, denn wir stehen alle zusammen vor Gott. Wir sind Brüder und Schwestern. O, lebt ein göttliches Leben. Lebt, wie es sich für Söhne und Töchter Gottes geziemt. Lebt wie Söhne Gottes in lieblicher Weise und demütig. Lasst nichts Böses in eure Sinne oder in euer Denken hineinkommen, sondern weist es ab, wenn es an eure Tür klopft. Scheucht es hinweg, sagt einfach, wir stehen unter dem Zeichen und geht weiter. Zeigt, dass ihr unter dem Blute seid. Auch das sind väterliche Ermahnungen in Christo, an denen wir nicht einfach vorbeigehen können. Hat dieser Mann Gottes nicht gewusst, dass das Ende aller Dinge da ist? Wenn die Apostel damals sagten, das Ende aller Dinge ist nahe gekommen, dann könnt ihr euch ja vorstellen, wie es durch den Geist Gottes im Herzen Bruder Brenhams brannte und er wusste, dass doch jetzt das Ende aller Dinge da ist. Natürlich ist das Jahr, auf das er immer hingewiesen hat, gekommen und gegangen. Und viele denken jetzt bei sich, ach, der Herr kommt noch lange nicht. Und das ist die schlimmste Einstellung, die uns nach all den Jahren passieren kann. Das Gegenteil sollte der Fall sein, dass wir sagen, jetzt könnte es jeden Augenblick geschehen. Und das ist doch die Einstellung, die wir haben müssen. Ich lese weiter. Ihr solltet einander lieben. Die Gläubigen sollten sich von der Welt absondern. Nehmt es nicht mehr länger so leicht, ihr Menschen, die ihr die Tonbänder hören werdet. Ihr Männer und Frauen, höret her. Wenn ihr mir je geglaubt habt, so glaubt mir jetzt. Es ist höchste Zeit, mit dem Streit untereinander aufzuhören. Glaubt der Botschaft der Bibel, glaubt Jesus Christus, liebet, ehret und achtet euch untereinander. Auch diese Worte sind nicht nur einfach ausgesprochen, sondern sie gelten mir und dir. Sie sind an uns alle gerichtet worden. Und das, was Gott mir zu sagen hat, das gilt mir. Was er dir zu sagen hat, das gilt dir. Und was Gott uns allen zu sagen hat, das gilt uns allen. Ihr wisst ja genau, Gott weist den Männern den Platz an. Gott weist den Frauen den Platz an. Gott hat ja für alles eine göttliche Ordnung aufgesetzt. Und unter diese müssen wir uns fügen. Dann heißt es weiter, achtet einander und liebet. Männer, achtet eure Frauen und eure Familien. Bringt euer Haus zusammen. Denn das Lamm war für die ganze Familie gedacht, nicht nur für einen. Das ganze Heim musste zusammengebracht werden. Alle mussten drinnen sein. Wir sollten einander lieben. Die Gläubigen müssen sich von der Welt absondern. Auch dieses Wort, wir wissen, es ist ein Wort, das mich, das dich, ja, das uns alle anspricht. Und wir haben es oft genug gesagt, niemand bleibt verschont. Obwohl wir in einer Zeit leben, in der Gleichberechtigung ist, und man lässt es uns wissen. Aber ich meine, dass Gottes Wort über allen Menschenworten steht und dass sich alle, die vor Gott bestehen wollen, vom Ersten bis zum Letzten unter sein Wort beugen müssen. Einen anderen Weg gibt es nicht, ein anderer Weg, der führt an Gott vorbei. Es ist natürlich eine böse Zeit, in der wir leben. Wo hören noch die Kinder auf die Eltern? Sagt's nicht in der Schrift schon, dass die Kinder ungehorsam sein werden und so weiter? Jedes Wort Gottes muss sich ja erfüllen. Aber wir kommen jetzt doch zu dem zentralen Punkt und zu unserer Frage, auf die Gott eine Antwort gibt, dass wir für unser ganzes Haus, für die ganze Familie das Blut des Lammes in Anspruch nehmen können. Hat ein israelischer Vater bei sich selber denken können, ach mein Sohn, das ist doch ein Taugenichts. Der hat überhaupt nichts denken können. Der hat nur im Glauben handeln können und hat das Blut vergossen und es an die Türpfosten gestrichen. Und im Glauben hat er die Forderung, die Gott gestellt hat, erfüllt und für den Rest hat Gott gesorgt. Sollten wir nicht das Gleiche tun? Haben wir das Recht, bei uns selber noch dies oder jenes zu denken? Vergessen wir unser Denken. Möge doch das Wort Gottes in uns durchdringen und wir tatsächlich es im Glauben erfassen. Wenn ich an meinen Vater denke und an seine letzten Worte, dann kann ich einerseits wirklich beschämt sein. Ich weiß, Er war ein Beter. Ehe alle anderen aufstanden, hatte er schon seine Morgenandacht gehalten. Jeden Morgen hat er seine Lieder gesungen und hat seine Bibel gelesen und hat gebeten, ehe der Rest der Familie aufstand. Er brauchte keinen zweiten und dritten. Die Mutti hat manchmal Gesellschaft geleistet und sie haben ihre Morgenandacht gehalten. Aber das, was er auf dem Sterbebett sagte, nicht nur, dass er gesungen hat, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, dann jubelt und jauchzet mein Herz. Das war sehr schön. Ich kniete am Bett, hab seine halb hoch erhobenen Hände gesehen und hab mich darüber gefreut. Aber als er sagte, ich weiß, dass Gott mir all meine Kinder gegeben hat und dass ich sie vor seinem Throne wiedersehen werde. Das war mehr, als ein Mensch in dem Moment ertragen konnte. Das ging mir durch Mark und Bein. Habe ich nicht das Recht, Gott zu vertrauen und Gott zu glauben, dass er der Herr jeder Lage und der Meister aller Umstände ist und dass das Blut des Lammes für alle gilt und dass wir es im Glauben für uns und alle anderen mit in Anspruch nehmen dürfen. Weiter steht, beachtet, sie kamen nicht nur zusammen, um über die Botschaft zu sprechen, sie kamen zusammen, um das Blut anzuwenden, um den Beweis anzubringen. Das müsst ihr tun. Es ist einfach, zusammenzukommen und über die Botschaft zu sprechen und über den Botschafter und alles auseinander zu pflücken, dass man's nicht mehr zusammenbekommt. Das kann jeder. Aber er sagt, ihr sollt nicht zusammenkommen, über die Botschaft zu sprechen, sondern die Botschaft zu hören und dann das Blut anzuwenden, damit der göttliche Beweis herabkommen kann. Ist das nicht ein Wort für diese Zeit und für diese Stunde? Nicht nur zusammenzukommen und über diesen oder jenen Punkt der Botschaft zu reden oder gar zu diskutieren oder sich darüber auseinander zu streiten, sondern dass wir begreifen, Gott hat geredet und wir kommen zusammen, damit er handeln kann und das erfüllen, was er zugesagt hat. Weiter steht, oh, ihr kommt nicht zusammen und sagt, ich glaube es, sondern stellt euch darunter, kommt herein. Wie geschieht das? Durch einen Geist sind wir alle in den Leib Jesu Christi hineingetauft. Glaubet alle von ganzem Herzen. Auch das gilt uns. Durch einen Geist sind wir alle in einen Leib hineingetauft worden. Damals, das habe ich gestern Abend bereits gesagt, hat Paulus an Gläubige geschrieben, die das ganze Heil in Christo erlebt hatten. Und wie Bruder Brenham sagt, ohne die Taufe des Heiligen Geistes ist die Wiedergeburt nicht abgeschlossen. Und wir merken, wie oft eine Salbung kommen kann, ohne dass das Leben erneuert wurde. Und wir haben aus dieser Predigt begriffen, dass das Blut des Lammes vergossen wurde, damit auf alle, die unter dem Blute stehen, das Leben des Lammes zurückkommen konnte. Und das ist doch eigentlich Erlösung. Das ist Gottes Kindschaft. Wenn der Geist des Sohnes Gottes in uns wohnt, können wir rufen, Abba, Vater. Das ist doch die Summe des Ganzen. Das Blut ist geflossen, um Söhne und Töchter Gottes herauszurufen, zu erlösen, zu versöhnen und ihnen Vergebung zu schenken, damit das göttliche Leben in sie hineinkommen kann. Dann erst werden die Früchte offenbar. Man kann über die sieben Tugenden sprechen. Man kann über alles sprechen. Aber das nützt keinem. Erst muss das Leben Jesu in uns sein, damit sein Wesen und seine Tugenden wirklich offenbar werden können. Andernfalls versuchen wir sie zur Schau zu stellen, ohne dass sie wirklich da sind. Weiter heißt es, ach, Gott wird es nicht tun, sagt man. So sagte es Satan zu Eva, hat Gott wirklich gesagt? Wenn ich darüber nachdenke, dann muss ich doch folgende Bemerkung machen. Meint ihr, dass Eva sich der Tragweite dessen, was folgen würde, bewusst war, als sie ihr Gehör der Schlange schenkte? Meint ihr, sie hat im Geringsten eine Ahnung, was das alles mit sich bringen würde? Meint ihr, Adam hat übersehen oder bedenken können, was das mit sich bringt, wenn er auf die Stimme hört? Beide haben es mit Sicherheit nicht schätzen oder übersehen können. Und es mag manchem so ergangen sein. Wir haben die Auswirkung nicht abschätzen können. Aber wir schauen auf Gott, der alles mit eingeschlossen hat. Wir schauen auf Gott, der den Schaden gut gemacht hat. Wir schauen auf Jesum Christum, unseren Herrn, und wir beschuldigen keine Eva und keinen Adam, sondern sehen unsere eigene Schuld und sehen den, der meine und deine Schuld getragen und gesühnt hat, und kommen zu Gott, um ihm dafür zu danken. Weiter steht, es bleibt keine Sünde mehr übrig, betet ihn an, und tut seine verheißene Kraft kund, Gottes Blut gewaschenes, sein unter dem Blutbund stehendes Volk trägt den Geist Jesu Christi in sich. Ihnen gilt das Wort, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich getan habe, auch tun. Es bleibt keine Sünde mehr übrig. Das Blut des Lammes hat alles getilgt. Und dann heißt es, betet ihn an und tut seine verheißene Kraft kund. Gott will den Glauben in uns bewirken, dass die Verheißungen Realität werden und dass die Kraft Gottes kund werden kann. Und dann dieser Satz, Gottes Blut gewaschenes, sein unter dem Blutbund stehendes Volk trägt den Geist Jesu Christi in sich. Hat nicht unser Herr in Matthäus 26, als er das Abendmahl einsetzte, gesagt, dies ist der neue Bund in meinem Blute? Er hat ein Bundesvolk auf Erden, in deren Mitte und in deren Leben alles, was in diesem Bund einbegriffen ist, zur Erfüllung gelangen muss, wie es im Alten Testament unter dem Volke seines Bundes war. Ich lese, in Römer 8,1 steht, so ist nun nichts Verdammliches mehr an denen, die in Christus Jesus sind. Hier werden nicht diejenigen angesprochen, die an ihn glauben, sondern die in Christus Jesus sind. Hier macht Bruder Brenham einen Unterschied, denn viele glauben an Jesus Christus. Aber wir sollen ja nicht nur an ihn glauben, wir sollen in ihm sein und er in uns. Und wie oft haben wir es gehört, dass wir durch einen Geist in den Leib Jesu Christi hineingetauft worden sind und dass er als das Haupt alle Glieder führen und leiten und über sie bestimmen kann. Weiter, und ich lese den Teil noch einmal, die an ihn glauben, sondern die in Christus Jesus sind, die nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Jesus sagte, meine Worte sind Geist und Leben. O, könnte ich dieses als Text nehmen und noch 2 weitere Stunden sprechen? Keine Verurteilung mehr, frei von der Sünde, los von den Sorgen dieser Welt, keine Verurteilung für diejenigen, die durch den Geist zu einem Leibe getauft worden sind. Darin hat das Blut des Lammes die Wirkung vollbracht. Glauben wir denn nicht mehr, was unser Herr am Kreuz auf Golgatha ausrief, als er starb? Es ist vollbracht. Und hier wird uns gesagt, dadurch oder darin hat das Blut des Lammes die Wirkung vollbracht. Das Blut hat doch eine Auswirkung gehabt, eine Bedeutung, wofür es vergossen wurde. Und als Christus, unser Erlöser, ausrief, es ist vollbracht, da war's doch geschehen. Die Erlösung war zustande gekommen. Gott und Mensch waren versöhnt, denn so steht's geschrieben, Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selber. Weiter, der Gott des Himmels hat euch angenommen. Sein Leben ist in euch. Ihr seid Söhne und Töchter Gottes. Euer Charakter ist der Charakter Gottes. Das Leben, das in uns ist, kommt ja in unserem Wesen zum Ausdruck. Welch ein glaubensstärkendes Wort. Es richtet uns auf. Es tröstet uns, aber vermittelt uns auch die göttliche Tatsache der Erlösung. Wir werden nicht erst erlöst, wir sind erlöst. Uns wird nicht erst vergeben werden, uns ist vergeben worden am Kreuz auf Golgatha. Es ist vollbracht, ein für allemal. Und wenn wir von Herzen glauben können, wirklich glauben können, dann wird Freude in unsere Seele dringen und dann wird der Heilige Geist herabkommen. Solange wir noch in unserem Gewissen geplagt werden und nicht die Freude der Erlösung in uns zum Durchbruch kommt, wird Gott nicht antworten können. Erst müssen wir begriffen haben, dass diese Sache bei Gott erledigt ist, ein für allemal, und ihm von Herzen dafür danken, um den Kanal zu öffnen, damit die Fülle seines Geistes und seines Segens herabströmen kann. Warum gehen wir oft nach Hause, ohne die Fülle des Geistes zu empfangen, weil wir noch nicht mit allem anderen fertig geworden sind, weil wir noch hier und da in unseren Gedanken, in unserem Herzen Dinge vor uns wälzen, die einfach ein Hindernis bilden. Wir sollen es ein für allemal im Glauben erfassen, wie damals, als das Blut an die Türpfosten gestrichen wurde. Der da drin war, konnte noch nichts dafür. Er war einfach durch die Bestimmung Gottes drinnen und das Blut war angestrichen. Er war der Erstgeborene, hatte das Anrecht auf den Erstgeburtssegen. Und so ist es mit allen Erstgeborenen. Sie haben das Anrecht auf den Segen des allmächtigen Gottes, auf den Segen, dass das Leben Jesu in sie hineinkommt und sein Geist in ihnen wirkt. Weiter heißt es, das Leben kam aus dem Blute. Das Blut wurde angestrichen. Aber das Leben konnte nicht auf den Gläubigen kommen, denn es war das Leben eines Tieres. Doch seht, er war nicht nur Mensch, sondern der Gottmensch. So sind auch die Gläubigen jetzt nicht nur Menschen, sondern Söhne und Töchter Gottes. Ihr habt sein Leben, das in ihm war und zurückkam, empfangen. Kann es noch klarer gesagt werden? Ihr seid nicht nur Menschen, ihr seid Söhne Gottes, wie Christus nicht nur Mensch war, sondern Gott als Mensch geoffenbart. So sind wir zwar noch Menschen, aber wir sind Söhne und Töchter Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn und Erlöser, geworden. Und es heißt hier, es hat euch verwandelt von einem Sünder zu einem Wiedergeborenen. Es hat euch aus den Gemeinden und Denominationen herausgenommen und zu einem mit Heiligem Geist erfüllten Christen gemacht. Das Leben Gottes strömt jetzt aus euch wie Funken von einem Amboss, während ihr voller Tugendkraft, Liebe, Sanftmut wandelt und der Heilige Geist durch euch wirkt und redet. Seht, darauf kommt es an. Hier könnten wir wieder an jedem einzelnen Gedanken stehen bleiben. Das Leben Gottes strömt jetzt aus euch. Und dann gebraucht Bruder Branham einen Vergleich, den sicherlich nicht alle kennen, aber den ich zum Beispiel sehr gut aus meiner Kindheit in Erinnerung habe. Insofern wir von unserem Hause in das Dorf ein wenig hinuntergingen, war auf der rechten Seite eine Schmiede. Und in jenen Tagen hat der Mann, der Schmied, der hat noch Muskeln gehabt. Der hat noch den Hammer geschwungen. Ich weiß, was ein Blasebalg ist. Ich habe oft zugeschaut. Mich hat die Molkerei nicht interessiert und viele andere Dinge, die da irgendwo standen oder waren. Aber jedes Mal, wenn ich den Mann am Amboss sah und diese Funken, die sprühten nach allen Seiten und das Eisen, das er bearbeitete, das war fast glühend weiß. Und dann hat er drauf gedroschen und die Funken, die sprühten nach allen Seiten. Daran kann ich mich bestens erinnern. Hier sagt Bruder Branham, wenn das Leben Gottes in euch ist, dann wird es wie bei dem Amboss, wie bei dem Schmied, dann werden die Funken sein. Er sagt nicht, dann werden die Fetzen fliegen, sondern dann werden Funken da sein. Wo sind die Funken? Da, wo Feuer ist, wo etwas in das Feuer hineingelegt wurde und sich willig dem zur Verfügung stellt, der es formen kann. Da sind die Funken und da ist der Amboss. Und will Gott uns nicht in sein Feuer hineintun, damit er uns formen kann? Mögen die Funken ruhig sprühen, wenn nur du und ich geformt werden in das Bild Jesu Christi. Stimmt's oder nicht? Alles andere ist doch Nebensache. In meinem Herzen, als ich dieses las, entstand doch ein ganz gewaltiger Hunger. Und ich dachte bei mir selber, oh Gott, wie oft habe ich den Schmied dort gesehen? Wie oft zu spät nach Haus gekommen aus der Schule, nur weil ich dort zugeschaut habe? Und jetzt dieses Wort hier, dass die Funken sprühen sollen. Denk daran. Der Mann schlägt nicht auf den Amboss, der schlägt auf den Gegenstand, der im Feuer glühend weiß gemacht wurde. Auf diesen Gegenstand schlägt er, und nicht um ihn kaputt zu machen, um aus etwas Ungeschicktem oder noch nicht Geformtem etwas Brauchbares zu gestalten. Der eine hat eine Sense gemacht, da hat man die Ohren angelegt, alter Schmied. Die haben solch eine Fingerfertigkeit oder Handfertigkeit. Sie konnten sozusagen alles, was in ihren Gedanken war, formen. Aber nicht durch kaltes, starres Eisen, sondern nur dann, wenn diese Gegenstände, die geformt wurden, mächtig mit dem Blasebalg da und in diesem Feuer glühend heiß gemacht wurden. Ich sage euch, die Formung der Gemeinde des lebendigen Gottes wird nicht eher kommen, bis das Feuer Gottes herunterkommt und wir glühend heiß werden und er uns formen kann. Was sagt der Herr? Oh, dass du heiß oder kalt wärst, aber weil du lau bist, dem Herrn wird's übel, so sagte Bruder Brenhim, über unsere Lauheit. Oh, dass Gott uns erfassen könnte. Ganz neu. In einer ganz neuen Dimension, dass es nicht mehr unser Anstrengen, unser Ringen wäre, sondern nur noch auf den Amboss legen, damit er schmieden, zubereiten und formen kann. Aber nur durch Feuer. Es sind noch manche kostbaren Dinge hier, aber die Zeit, die ist uns davon geeilt. Ihr sagt, Bruder Brenhim, was wäre, wenn ihr ganz drinnen seid und eure Füße hingen raus? Oder was war, oder ihr wäret drinnen und eure Hände hingen raus. Das meiste von euch wäre drinnen, aber das Herz hängt draußen. Hier trifft er den Kern. Und das geht an keinem mehr vorüber. Weder an mir noch an dir. Hier sind wir alle angesprochen und alle gefordert. Was nützt es uns, wenn wir sagen, wir sind hier und wir sind nicht ganz zur Verfügung Gottes? Das Herz ist in der Welt. Versteht ihr es? So darf es nicht sein. Ganzer und vollkommener Gehorsam macht euch eins mit dem Wort. Ihr glaubt es ganz und gar. Es ist in der Gesamtheit in euch. Dann seht ihr, wie es durch euch wirkt. Dann geht ihr nicht mehr zu den weltlichen Vergnügungen. Ihr seid ganz in Christus. Ist das nicht ein wunderbares Wort? Und wiederum müssen wir uns die Frage stellen, ist es so in deinem und in meinem Leben? Und zu welchem Schluss wir auch immer kommen mögen, das Endgültige unseres Glaubens besteht doch darin, dass wir wissen, dass Gott mit einem jeden zum Ziele kommen wird. Doch lasst uns die Dinge nicht mehr länger aufschieben. Ganze Lösung, volle Scheidung von dem, was nicht ist aus Gott. Und wenn der Herr uns dahin bringen kann, dann wird er auch sein ganzes Wort aus Gnaden zur Erfüllung bringen können. Weiter steht, lasst mich euer Bruder sein. Lasst mich als Vorbild ausleben, was Christus sagte, wie wir sein sollten. Lasst mich ein Bruder den Brüdern sein, ein Bruder den Schwestern, ein Prediger den Predigern. Lasst mich ein Vorbild den Vorbildern sein. Lasst mich der Welt zeigen, dass dieses Wort Christus ist. Die einzige Weise, auf die ich es zu tun vermag, ist in ihm zu sein. Denn ich kann es nicht von mir selbst aus tun. Ihr könnt es auch nicht. Doch wenn ihr mit dem Worte eins seid, dann lebt es sich selber aus. Dann sind nicht mehr wir es, sondern das Wort Gottes in uns, dass die Kraft Gottes nach sich zieht, um das Wort der Verheißung aus Gnaden zu bestätigen. Weiter heißt es, wenn ihr sagt, Herr, ich bete, aber ich habe noch nichts. Seht, so geht es nicht. Dann könnt ihr aufhören. Kommt zuerst und empfanget das Zeichen, denn das Zeichen wird er anerkennen. Wenn wir beten, müssen wir den Beweis darbringen. Herr, ich bin dir völlig gehorsam. Ich habe Buße getan über meine Sünden. Ich bin gewiss, dass du mir vergeben hast. Ich bin auf den Namen Jesu Christi getauft worden. Der Heilige Geist ruht auf mir. Doch nun benötige ich gewisse Dinge zu deiner Ehre. Herr, ich bitte darum, es gehört mir jetzt. Auch das ist ein Gedanke, über den man nicht leicht hinweggehen soll. Nur noch hier zum Schluss das, was er sagte. Wir glaube dem Herrn Jesus Christus für dein ganzes Haus. Wende das Zeichen für dein Haus an. Was tut ihr, nachdem ihr das Zeichen für euer Haus angewandt habt? Tut allen Unrat hinaus. Tut allen die kurzen Röcke, die kurzen Frauenhosen, Kartenspiele, Zigaretten, Fernseher und was sonst noch da ist, hinweg und werft es zur Tür hinaus. Ihr wendet das Zeichen an. Deshalb könnt ihr das nicht alles stillschweigend dulden. Tut alles hinaus. Das Tanzen, die Partys, die schmutzigen Zeitschriften und alles, was zur Welt gehört. Sagt einfach, hier wird sauber gemacht. Wie Jakob es tat. Er sagte seiner Frau und den anderen, wascht eure Kleider, macht euch bereit und tut die Götter hinweg. Auch das ist eine Sache, die ich und die wir uns nicht nur wohl, sondern tatsächlich zu Herzen nehmen müssen. Wir haben manchmal, ich muss jetzt in der Einzahl sprechen, ich habe manchmal den Eindruck gehabt, dass man durch Stillschweigen und durch alles über sich ergehen lassen Ruhe bekommt. Es gibt nur eine Ruhe und die ist in Gott. Und wir kommen nur dann zur Ruhe, wenn wir in Gott zur Ruhe kommen. Und hier höre ich Bruder Brennan zum ersten Mal sagen, dass wir nicht nur das Zeichen anwenden sollen, sondern dass wir in unsere Häuser gehen und dass wir aufräumen sollen. Und was war mit unserem Herrn? Was tat er? Er war sanftmütig, demütig und eines Tages flocht er die Peitsche und der Zorn Gottes kam über ihn und die Tische flogen um und die Peitsche wurde geschwungen. Und was geschah? Es geschah eine Aufräumung. Und hier werden wir aufgefordert, ein jeder, das, was auf ihn zutrifft, um diese Aufräumung im Hause vorzunehmen. Und wenn wir gefragt werden, sollen wir sagen, hier wird jetzt aufgeräumt. Hier wird jetzt aufgeräumt. Also, aufgrund dieses Wortes scheint es nicht nur, sondern will Gott mir und dir sagen, dass er das tut, was er sich vorgenommen hat zu tun und dass du und ich tun müssen, was er dir und mir zu tun geboten hat. Das, was wir tun sollen, wird er uns nicht abnehmen. Das werden wir tatsächlich selber tun müssen. Gott allein weiß, wie das möglich ist. Wir sagen einfach, bei Gott sind alle Dinge möglich. Weiter steht hier geschrieben, macht euch bereit, glaubt es, wendet es an, räumt auf. Alle Angehörigen sollen es sehen. Es wird wirksam sein. Erwägt es im Glauben und bringt das Zeichen im Gebet an. Das sind auch Worte, die zur Botschaft gehören. Und ich meine, sie treffen den Kern. Sie sprechen mich, sie sprechen dich, sie sprechen uns alle an. Hier heißt es, schafft zunächst die Atmosphäre, wendet es an und sie werden hereinkommen. Oh, wenn ihr selber das Zeichen habt, wird um euch eine geistliche Atmosphäre und Kraft sein. Und die Menschen werden es an eurem Wandel sehen, dass ihr Christen seid. Ihr werdet es ihnen in Liebe sagen. Sie werden euren Worten glauben und daran festhalten. Wendet das Zeichen an. Wandelt danach, fordert eure Angehörigen. Jetzt müsst ihr es tun. Jetzt ist die Abendzeit. Ihr habt lang genug zugehört. Jetzt ist Abendzeit, die Zeit der Anwendung, denn der Zorn wird bald hereinbrechen. Dann mag es zu spät sein. Stellt den Anspruch in Zuversicht. Das ist eine ganz gewaltige Predigt. Und wir merken ganz genau, wie Bruder Brenhim das miteinander abwiegt. Wir sollen nicht im Zorn reden, aber uns auch vom Handeln nicht abhalten lassen, sondern tun, was Gott von uns fordert. Und als sein Bruder mir vor kurzem sagte, dass er nicht wollte, dass seine Frau jetzt am Fernseher sitzt, dann hat er dieses teure Ding genommen und hat es, natürlich, er hat es im Zorn gemacht, aber mit vollster Wucht
hat es auf dem Fußboden zerschmettert. Und es waren fast 3000 Mark dahin. Es war ein ganz teures Biest. Aber es war zu Ende. Es war zu Ende. Alles, was noch aufgeräumt werden musste, waren die Scherben. Und dazu war er sich selber noch zu schade. Aber was ich meine, ist das. Gott wird einem jeden. Und es kommt niemand mehr vorbei. Das, was ich zu tun habe, muss ich tun. Was du, alle müssen sich fügen. Und wer sich nicht fügen will, nun, dem können wir nicht helfen. Gott aber wird all denen helfen, die bereit sind, sich zu fügen. Wir müssen zum Schluss kommen. Hier die Stelle, die wir gelesen haben, liest Bruder Brenham auch noch am Ende und sagt hier, wir nehmen das heilige Blut, wir nehmen sein geopfertes Blut an, durch welches wir das Leben, den Beweis, das Siegel seiner Verheißung empfangen haben. Betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid auf den Tag der Erlösung. Ihr seid in den Bund aufgenommen. Ihr habt das Zeichen. Der Heilige Geist ist das Siegel. Teure Geschwister, wollen wir nicht einander auf Gebetshänden tragen? Wollen wir nicht füreinander einstehen vor dem Angesicht Gottes und sagen, Herr, hilf mir, hilf Bruder Frank, hilf Bruder Ross, hilf Bruder Schmidt? Wollen wir nicht füreinander einstehen und sagen, hilf allen Brüdern, die deine Hilfe benötigen, hilf allen Schwestern, die deine Hilfe notwendig haben? Wollen wir nicht Priesterdienst tun füreinander und wirklich vor dem Angesicht Gottes einstehen, solange bis Gott zu seinem vollen Recht gekommen ist und Christus seinen Platz bekommt, der Mann seinen Platz, die Frau ihren und die Gemeinde ihren und dass Gott alles in allem sein könnte, danach hungert uns, danach dürsten wir, und das wollen wir sehen. Und wenn wir es gemeinsam im Glauben vor das Angesicht Gottes bringen und ihm alles zutrauen, dann werden wir seinen geoffenbarten Arm sehen und auch den Sieg, den er zu geben vermag. Wir sind doch schließlich, so glauben wir es, der Same Abrahams. Und von ihm steht geschrieben, er hielt da, wo nicht zu hoffen war, dennoch fest an dem Wort der Verheißung, damit er der Vater vieler Völker werde. Was ist geschehen? Er hat da, wo nicht zu hoffen und nicht zu sehen war, da hielt er fest und Gott hat seinen Glauben geehrt. Die Stunde und der Tag muss kommen, indem wir den Eingriff des allmächtigen Gottes hundertprozentig sehen. Ich glaube an einen Gott, der zu seinem Worte steht. Und ich glaube, dass sein Wort nicht leer ist, sondern voll, und zwar voll seiner Kraft. Und dass er ausrichten wird, wozu er es sandte, an mir, an dir, an uns allen, an seiner gesamten bluterkauften Schar, die unter seinem Bunde steht. Heute ist ein Tag der Anbetung und deshalb sind wir hier. In unserer Anbetung, die wir jetzt vollziehen wollen, haben wir ein Verlangen. Wir möchten Jesus gerne sehen. Wir möchten den, der Lazarus auferweckt hat. Wir möchten den, der sich geoffenbart hat, der auch uns von den Toten zu einem neuen Leben gebracht hat. Ihn möchten wir sehen, ihn erleben, ihm heute sagen, Herr, wir stellen uns gemeinsam auf das Wort, das du durch deinen Knecht und Propheten geredet hast. Und wir glauben an die Kraft deines Blutes, an die Kraft deines Wortes und an die Kraft deines Heiligen Geistes. Habe du deinen Weg mit uns allen. Und ihr werdet sehen, Gott wird es tun. Lasst uns jetzt nach vorne kommen und gemeinsam anbeten. So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein, o Gottes Land, ich komm. Möge der Herr uns heute wirklich bitte lehren, nach seinem Willen, gemäß seinen Worten, inspiriert durch deinen Heiligen Geist. Lasst uns beten, singen. Lehre mich glauben, Herr. Lehre mich flehen. Wollen wir es meinen und dann nicht routinemäßig beten wie immer, sondern durch seinen Geist gedrungen das sagen, was wir heute gehört haben, was uns jetzt bewegt und was Gott jetzt tun möchte. Lasst uns singen. Lehre mich glauben, Herr. Lehre mich flehen.
Lehre mich glauben, Herr, lehre mich flehen, kindlich vertrauensvoll, lehre mich flehen. Du bist mein Herr und Gott, du weißt und kennst die Not. Lehre mich flehen.